Deutschlandfunk Kultur. 30 Jahre Mauerfall.
Thomas Ostermeier wurde 1968 in Soltau in Niedersachsen geboren, hat aber dann direkt nach dem Mauerfall an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Ost-Berlin studiert und dann auch lange im Ostteil der Stadt gearbeitet, bis er 1999 die künstlerische Leitung der im Westteil gelegenen Schaubühne übernahm. Christian Tschirner wurde 1969 in Wittenberg geboren, wuchs dort und in Chemnitz auf und studierte dann aber nach dem Mauerfall auch an der Ernst-Busch-Schauspielschule, hat dann aber doch als Schauspieler fast nur in Westdeutschland gearbeitet und vor ein paar Wochen hat Ostermeier ihn, Christian Tschirner, an eben die Schaubühne in Berlin geholt als leitenden Dramaturg. Sie waren beide bei mir im Studio und ich habe sie beide gefragt, wann es das erste Mal in ihrem Leben einen Moment gegeben hätte, an dem sie gemerkt haben, dass ihre persönliche Freiheit eingeschränkt ist. Und fast ein bisschen erwartungsgemäß hat Christian Tschirner als erster geantwortet.
Ja, das war bei mir schon dann relativ früh der Fall, also weil ich ja in der DDR groß geworden bin. Und da ist man mit dieser Frage natürlich sehr schnell konfrontiert worden, zumindest wenn man, wie ich, aus einem Elternhaus kam, was jetzt nicht so unmittelbar konform mit dem System war. Also da ist dann die Frage, was sagt man in der Schule, was darf man sagen von den Gesprächen zu Hause, die ist dann sehr schnell relevant.
Und wenn man 1968 in Soltau in Niedersachsen geboren ist, Herr Ostermeier, dann war die Freiheit grenzenlos?
Nee, die Freiheit war nicht grenzenlos. Also wenn man jetzt über meine Kindheit reden möchte, dann war...
war noch immer der erste Moment der Unfreiheit.
Der erste Moment der Unfreiheit war bei mir wirklich vor wenigen Jahren, als wir mit der Aufführung von Falk Richter 4 damit konfrontiert waren, dass die Kollegen von der AfD das nicht gut fanden und die Aufführung von dem Pressesprecher mitgeschnitten wurde, wir dann vor Gericht gezogen wurden, wir viele Hassmails bekommen haben, Morddrohungen bekommen haben und das war ganz klar so ein Moment. Und der zweite Moment war letzten Sommer in Peking, wo unsere Aufführung Der Volksfeind dazu geführt hat, dass sie erst uns gebeten haben, das Werk zu zensieren und dann auf einmal uns gesagt wurde, das Theater, wo wir weiterspielen sollten, steht jetzt nicht mehr zur Verfügung wegen technischer Gründe und so. Aber es war das Ende der Kunstfreiheit für diese Aufführung für uns in China.
Ist denn die Bedrohung von rechts, Gerede, das wir in Deutschland Bundesländern haben, von mehr deutsche Theaterstücke an deutschen Theatern und die Kritik am angeblich immer linken Theater, ist das eine latente Bedrohung, die Sie grundsätzlich inzwischen spüren, Sie beide?
Das ist eine Bedrohung, das ist absolut eine Bedrohung, klar, weil es eben jetzt Vorstellungen gibt, Kunstfreiheit einzuschränken. Es gibt ja verschiedene sozusagen Zumutungen an die Kunst. Die Kunst soll politisch sein, soll pädagogisch sein und so weiter. Das sind ja auch schon so der Versuch, die Kunst in bestimmte Richtungen zu drängen. Und wenn man sagt, ich mache aber Kunst für Kunst, interessiert mich alles nicht, dann kann es schon schwierig werden. Aber das bewegt sich ja alles noch nicht in einem Raum, der rechtlich relevant ist. Das sind Diskussionen, die innerhalb der Kunst oder innerhalb einer kunstaffinen Gemeinde geführt werden. Und jetzt kommt plötzlich etwas auf den Plan, wo tatsächlich an der Wurzel der Kunstfreiheit rum gesägt werden soll. Das soll eingeschränkt werden.
Und es hilft einem eigentlich dabei Erfolg und Prominenz? Hm. Oder eher anders, weil man ja auch viel mehr in der öffentlichen Wahrnehmung steht. Vielleicht an einem kleinen Stadttheater merkt vielleicht auch keiner, wenn man was tut, was an Grenzen geht.
Die Wahrnehmung habe ich nicht, weil wir hatten ja da wirklich massive Probleme mit dieser Aufführung. So dass ich auch für eine Zeit lang und Falk Richter bestimmt noch viel mehr Angst ums eigene Leben hatten. Und das ist, glaube ich, auch das, wie ich das beschreiben würde, dass es gar nicht mehr darum geht, bringt doch mehr deutsche Klassiker auf die Bühne oder die deutsche Sprache muss gepflegt werden, sondern dass man wirklich sehr schnell in einen Bereich kommt, auch mit dem, was jetzt passiert ist, mit dem Mord an dem CDU-Politiker oder den Morddrohungen Richtung Claudia Roth oder Cem Özdemir, wo man eben von den Listen hört, die kursieren. Und dann fragt man sich natürlich sehr schnell, ist man auf diesen Listen auch drauf? Dann gibt es auch diesen Fall, dass die Polizei die Listen nicht rausgeben will und dann fragt man sich auch, warum eigentlich. Also das sind ganz, ganz massive persönliche Bedrohungen und das sehe ich als die größte Bedrohung und die größte Unfreiheit an.
Ja, es wird so ein Szenario aufgebaut, wo sich Leute, und das kann schon natürlich in kleineren Theatern in der Provinz noch härter sein, weil man da noch mehr auf sich alleine gestellt ist und möglicherweise aus solchen Druckszenarien noch mehr unterliegen kann. Also wir in Berlin sind noch getragen von Solidarität, von anderen Menschen, die das unterstützen oder sagen, so, da dürft ihr nicht einknicken oder so. Aber das kann natürlich in anderen Gegenden ganz anders aussehen.
Kommen wir mal zurück auf die allerersten Momente nach der Freiheit, die Ostdeutsche dann bekommen haben am 9. November 1989. Wenige Jahre danach haben Sie beide, da kommen wir dann auch noch, an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert. Aber Sie, Christian Schirner, haben vorher ja noch was anderes gemacht. Sie sind nämlich in die USA gegangen, für, glaube ein ganzes Jahr. Mhm. Weil es the land of the free ist? Also haben Sie gesagt, ich darf zwar nach Westdeutschland, aber jetzt will ich richtig weit in Westen?
Nee, das war einfach zufällig. Ich hatte ein Angebot, da für ein Jahr nach Amerika zu gehen. Und das war gerade ja, dieser Irrsinn, dass die Mauer auf ist, konnte man ja gar nicht fassen. Und jetzt gab es diese Möglichkeit und da habe ich gesagt, ja, das muss ich machen, sofort.
Aber war es wirklich ein Traumland? Ich will hier nicht stochern, bis ich das höre, was ich hören will. Aber
ob es ein Traumland ist, ist eine andere Frage. Nee, also da waren ganz viele Sachen, die mich verstört haben und die ich gar nicht einordnen konnte. Ich kannte ja, also bis dahin muss man sich vorstellen, für mich, ich kam da hin und dachte, aha, so ist der Westen. Aber ich habe dann erst später gemerkt, das ist ja nur Amerika. Und ich war im mittleren Westen, also in dem Redneck-Country da. Das war ziemlich krass so, erstmal als Erfahrung. Andererseits, ich hatte sehr schnell Kontakt zu so einem College in Yellow Springs, ein Antioch College. So ein Offspring College nennt man das, also von Ostküsten College, diese berühmten, die haben eine Zeit lang so versucht, dass das Zentralland Amerikas etwas mit Bildung zu durchtränken und haben da so kleine Colleges gegründet. Und das war ein Ort, der überhaupt nicht in diese ganze Landschaft passte. Das war vollkommen europäisch. Da gab es plötzlich Cafés, da wurde Gras geraucht auf der Straße. Das war eine andere Welt, aber mitten im mittleren Westen von Amerika. Und ja, diese beiden Seiten habe ich da kennengelernt.
Jetzt kurz, Herr Ostermeier, wenn man so wie Sie prinzipiell, also es ist immer auch eine Geldfrage, aber prinzipiell ja ständig hätte nach Amerika fahren können. Hat das Land für Sie jene Faszination ausgeübt in irgendeiner Form?
Ja, ich bin Ende der 90er zum ersten Mal nach Amerika.
So spät?
Ja, weil es mir einfach finanziell nicht möglich war. Und auch meine erste Amerika-Reise wurde gesponsert. Das war damals, weiß nicht, 20 Jahre Luftbrücke, 30 Jahre Luftbrücke, war so ein Festival. Und da hatten die mich nach Amerika geschickt, weil ich an der Baracke war und zeichnerische Dramatik gemacht habe. Und haben gesagt, Mensch, geh doch da mal scouten, ob es einen amerikanischen Autor gibt, der was zur Luftbrücke schreiben kann. Und ja, dann bin ich dadurch gesponsert nach Amerika gekommen. Und was mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass meine von mir so bewunderte Wooster Group zu der Zeit in New York spielte und ich unbedingt irgendwie mit denen in Kontakt kommen wollte und es mir nicht gelungen ist. Mittlerweile arbeiten wir mit denen zusammen und jetzt rufen sie bei mir immer an und sagen, wann kommt denn das nächste Projekt? Also so hat sich das verändert. Es ist schon ziemlicher Closed Shop New York mit seiner Theaterstruktur.
Wir haben es andeutungsweise schon im ersten Teil des Gesprächs mit Thomas Ostermeier, dem Theatermacher aus dem Westen, und Christian Schirner, dem Theatermacher aus dem Osten, gehört. Sie haben beide kurz nach dem Mauerfall in Ostberlin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert. Aus jeweiliger Sicht eigentlich bei beiden erstaunlich, besonders aber beim Niedersachsen Thomas Ostermeier. Und ich habe ihn deshalb gefragt, ob das von ihm wirklich ein großer Wunsch war, unbedingt dort zu studieren.
Ja, total. Also ich hatte sogar mich informiert, bevor die Mauer gefallen ist, wie es geht, an der Ernst Busch zu studieren, weil es mein Traum war.
Das heißt, Sie wären in die DDR gegangen eventuell dafür?
Ja, wenn ich das wieder nötige Kleingeld gehabt hätte, weil damals musste man als Weststudent, wenn man in Ostberlin studieren wollte, ich glaube pro Semester 900 Schweizer Franken bezahlen. Das war ein Devisenbeschaffungsmittel. Es gab übrigens auch ein paar, bei denen in der Klasse sogar, die vor Mauerfall schon rüber sind und dort studiert haben. Das ging bei mir eben nicht wegen Geld. Und dann hatte ich meine Erfahrung an den westdeutschen Schauspielschulen und hatte ein ganz anderes Bild von ostdeutschen Theater. Die Brecht-Tradition, sich gesellschaftlich zu verorten, sozialeren Blick auf Theater und auch auf Figuren zu haben. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das dort lernen kann. Und würde auch heute noch sagen, es war die richtige Entscheidung.
Herr Schirner, die Mauer war gefallen. Sie waren ein Jahr in den USA, kamen zurück und hätten natürlich, wenn ich mal davon ausgehe, in der Fremdsprache Schauspiel zu studieren, ist sehr schwierig, aber an jeder Schauspielschule in Gesamtdeutschland, Österreich, der Schweiz, dort hätten Sie studieren können und sind auch an die Ernst Busch gegangen. Warum?
Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also ich komme nicht aus einer Familie, die was mit Kunst oder Theater zu tun hat. Meine ganze Familie ist eher so naturwissenschaftlich drauf und ich habe aber eben durch Theateraufführungen in Karl-Marx-Stadt damals, das war so ein sehr avanciertes Provinztheater, wo viele tolle Theaterleute gearbeitet haben, bin ich zum Theater gekommen, war begeistert und habe das dann für mich ins Auge gefasst. Für mich gab es überhaupt nur die zwei Möglichkeiten, entweder auch eine Naturwissenschaft zu studieren oder in die Kunst zu gehen, weil das andere schien mir dann doch damals als zu ideologisch verseucht. So. Das waren also die zwei Optionen und dann habe ich mir das erst gar nicht zugetraut und ich habe aber dann eine Sprecherzieherin kennengelernt, weil ich im Theater dann auch so gejobbt habe. Da habe ich die kennengelernt und habe gesagt, bewirb dich doch und dann bin ich an der Busch genommen worden. Ich habe nie über eine andere, das kam mir gar nicht, wusste ich gar nicht, dass es noch mehr gab. Und dann hatte ich ein halbes Jahr lang große Probleme, da weil ich das überhaupt nicht kapiert habe, da das alles. Und dann habe ich irgendwie Spaß dran gehabt.
Und dann ist er ein ganz toller Schauspieler geworden. Und es ist ziemlich bedauerlich, dass der Tschirner nicht mehr spielt.
Kommt noch.
Sie haben sich damals kennengelernt, dann glaube ich ziemlich lange gar nicht mehr gesehen. Und dann haben Sie, das erst ein paar Wochen her, Sie, Herr Ostermeier, ihn quasi Jan Tschirner an die Schaubühne ja jetzt geholt. Mhm. Aber damals, als Sie sich begegnet sind, der Westler, der zumindest was die Schauspielerei angeht, den Osten ganz toll fand. Gab es zwischen Ihnen beiden da eigentlich damals so ein bisschen Debatten, was so den Blick auf den Osten anging?
Da ganz bestimmt. Also wir haben ja sehr viel debattiert. Also wir waren ja eine Gruppe von Verschwörern in der Schauspielschule, also Schauspieler und Regisseure und Puppenspieler. Das war so ein Verschwörungs- und wir wussten natürlich, wie das richtige Theater geht. Und das war alles ziemlich doof, was so stattfand. Und wir haben uns da zusammengefunden. Wir haben über alles diskutiert, also über alles. Und das, ich bin
vor allem darüber, wie man arbeiten will.
Ne? Wie man arbeiten will, was man machen will. Und an der Busch, das war, erinnere ich auch noch sehr gut, das war ein Clash, weil mein Jahrgang war der erste Jahrgang, dass mehrheitlich Studenten aus Westdeutschland dann an der Busch studierten. Und die Dozentinnen, die waren da gar nicht drauf vorbereitet. Da gab es ständig irgendwelche Reibereien. Die westdeutschen Schauspielstudentinnen, die hatten gar nicht so eine Vorstellung von so einem verschulten Betrieb, wie das ja noch war. Und also das war sehr straff durchgetaktet und so weiter. Und da gab es ständig Diskussionen über, was ist Ost und was ist West, was ist Osttheater, was ist Westtheater. Also das war dauernd Thema.
Jetzt, das greife ich doch jetzt mal auf. Ich wollte die Frage ernsthaft sowieso stellen und wir trennen sie auf damals und heute. Was ist denn Osttheater und was ist Westtheater?
Nee, ich habe das ja gerade eben schon versucht zu sagen. Ich glaube, vereinfacht gesprochen, versucht das Osttheater den Mensch und seine Verhaltensweisen dahingehend zu analysieren, dass er auch oder vor allen Dingen Produkt gesellschaftlicher Umstände ist und nicht so sehr Produkt seiner eigenen individuellen Psychologie. Ganz einfach.
Ja. Ist es so einfach, Herr Tschirner?
Zumindest ist das Prinzip. Ich würde sagen, heute ist das nicht mehr so ganz klar. Also heute gibt es westdeutsche Theaterkünstlerinnen, die ostdeutsches Theater machen. Also das kann man nicht mehr so zuordnen geografisch. Aber im Prinzip ist das schon die große Unterscheidung, dass man im Westen großes Augenmerk auf die Persönlichkeit gelegt hat. Und im
oder
Osten,
die persönliche Befindlichkeit.
Oder die persönliche Befindlichkeit. Das kann man jetzt auch wieder...
Ja, weil Persönlichkeiten gab es ja wahnsinnig viele im ostdeutschen Theater. Ne?
Nein, aber man hat eher das Gesellschaftliche in den Vordergrund gerückt. Also nur zum Beispiel ein großes Thema war immer der gelernte Text. Damals die Ostschauspielerinnen weigerten sich vor Probenbeginn den Text zu lernen, weil sie gesagt haben, wir müssen erst ausdiskutieren, worum es geht, dann lernen wir den Text. Die Westschauspielerinnen, die kamen meistens mit gelerntem Text und waren dann schwer davon zu bewegen, den Text anders zu sagen, als sie ihn gelernt hatten. Also das waren so Unterschiede.
Ich zum Beispiel wüsste jetzt gar nicht, für mich bin ich ein eher ostdeutscher oder eher ein westdeutscher Theatermacher. Ich glaube, viele, die meine Arbeit als eine an Realismus und psychologischen Realismus geschultes Theater wahrnehmen, würden dann sagen, ja, das ist eigentlich eher ein westdeutscher Theatermacher. Aber von meinem Selbstverständnis bin ich eher in der Ausbildung ostdeutsch.
Herr Tschirner, welche Erfahrungen haben Sie denn dann gemacht? Sie sind nach der Ernst Busch lange Zeit fast ausschließlich im Westen aufgetreten, haben da gearbeitet. Genau. Frankfurt am Main war eine Weile quasi ja. Lebensmittelpunkt, Braunschweig, Stuttgart, diverse Stationen im Westen. Sind Sie da als Ostschauspieler wahrgenommen worden?
Das habe ich eigentlich nie gefragt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe da so viele verschiedene Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da als Ostschauspieler, auf jeden Fall bin ich als Ostler wahrgenommen worden, weil man schon manche Dinge anders sieht. Ich meine, als ich mein Engagement begonnen habe in Frankfurt, da habe ich ein Bild von Frankfurt gesehen. Ich war noch nie in Frankfurt gewesen. Da dachte ich, das ist eine Fotomontage. Man hätte diese Hochhäuser dahinter, diese Fachwerkhäuser einfach reinmontiert. Ich dachte, das ist doch nicht echt. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Das sah so amerikanisch aus für mich.
Ein Stichwort, das ich nicht auf dem Zettel hatte, ist relativ oft gefallen in unserem Gespräch jetzt die ganze Zeit, nämlich das Stichwort Geld. Und zwar auch, fand ich, auch im Zusammenhang mit Freiheit. Was hat das eine mit dem anderen zu tun, auch gerade in der Kunst, in der Kultur, Geld und Freiheit?
Oh, das ist ein riesiges Thema. Einfach gesagt, je mehr Geld, desto mehr Freiheit im Kapitalismus. Das ist so die Zauberformel, der wir uns unterwerfen und an die wir in unserem privaten Leben, glaube ich, dran glauben oder viele dran glauben, aber auch in der Arbeit dran glauben. Das heißt, wenn wir möglichst gute Produktionsmittel und Möglichkeiten haben, dann können wir auch die Freiheit der Kunst feiern, weil sie unbeschränkt ist und weil wir uns nicht einschränken müssen. Andererseits, mein wichtigster Theaterlehrer oder Vorbild, Meyerhold, hat den schönen Satz gesagt, die größte Freiheit ist in der größten Beschränkung, und meinte das im Hinblick darauf, wie man theatrale Abläufe konstruiert, damit der Schauspieler dann auf dieser Plattform der Verabredungen frei werden kann, weil er die Sicherheit des Gerüstes hat. Also Geld, man könnte so viel drüber sagen, auch die meine ganzen Ibsen-Aufführungen, glaube ich, sind deswegen speziell, weil ich einen Punkt in den Vordergrund gestellt habe, dass ich immer gesagt habe, ist euch schon mal aufgefallen, wie viel in den Ibsen-Stücken über Geld geredet wird? Dass das eigentlich Figuren sind, die davon getrieben sind, Angst zu haben, aus diesem kapitalistischen Verwertungssystem rauszufallen. Und deswegen verhalten die sich so, wie die sich verhalten. Also dieser marxistische Blick auf Literatur ist vielleicht etwas, was ich schon vor der Busch hatte, aber was durch die Busch nochmal verschärft wurde als Analyse für dramatische Texte.
Die Kunstfreiheit ist ja erstmal ein rechtlicher Begriff, ne? Also man sagt, die Kunst ist frei. Man kann sozusagen, da hat einen rechtlich geschützten Freiraum. Der nützt natürlich nur, wenn ich auch Produktionsmittel habe, um den zu nutzen. Ansonsten ist es natürlich auch nicht praktisch, dann nicht möglich, von der Freiheit zu sprechen. Ich habe zwar die rechtliche Möglichkeit, freie Kunst zu machen, habe aber keine Produktionsmittel. Also insofern gibt es da schon einen Zusammenhang.
Sagt Christian Tschirner, der aus dem Osten kommend, inzwischen gemeinsam mit Thomas Ostermeier aus Niedersachsen kommt, also vulgo aus dem Westen, an der Westberliner Schaubühne arbeitet. Und ich betone all diese Himmelsrichtungen so sehr, weil dieses Gespräch natürlich Teil unserer Serie zu 30 Jahren Mauerfall war. Und die ist noch nicht zu Ende. Morgen geht es noch einmal weiter mit einem Doppelgespräch zum Thema Versöhnung. Und alle Gespräche, aber auch alles andere, was zu dieser Serie gehört, finden Sie im Internet unter deutschlandfunkkultur.de/mauerfall.